denke, ihr habt das alle schon irgendwie erlebt, dass es da Dinge gibt, die nicht funktionieren, aber manchmal funktionieren sie. Ich habe einen klugen Sohn und der hat zu mir immer gesagt, komisch, kaum machen wir es richtig, funktioniert es. Er hat so recht. Aber wir sind ja in unserem Leben mit Gott in Prozessen drinnen. Prozesse, wo wir spüren, wir werden in eine bestimmte Richtung geführt und jetzt kommt aber auch oft ein Punkt, wo man auch weiß, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, damit es weitergeht. Und so denke ich, jemand hat das einmal so dargestellt in diesen drei Entwicklungsprozessen. Der Moment, in dem wir erkennen, dass wir jetzt eine grundsätzliche Entscheidung über unsere Haltung gegenüber Gott treffen müssen. Das sind manchmal Wege dorthin, aber dann stellt man fest, ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Man hört den Ruf Gottes in sein Leben hinein. Man weiß, jetzt habe ich eine Entscheidung zu treffen. Man erkennt, dass Gott auf einmal ganz persönlich mit einem in eine Beziehung hineintreten will. Man versteht immer mehr, dass Jesus Christus die Hand Gottes ist, die er uns reicht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und hören irgendwo diese Stimme Gottes, die uns sagt, komm, vertrau dich mir an. Nimm mich ernst. Ich bin der Schöpfer und in Christus können wir ein neues Leben beginnen, wir zwei. Und wir sprechen und wir, wenn wir ihn dann hineinnehmen in unser Leben und sagen, ja, Vater, danke, Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, kann es passieren, dass man von jetzt auf nachher dieser ferne Gott plötzlich ganz nahe ist und man spürt, ich darf Papa zu Gott sagen und er ist da. Und wir bekommen, das ist oft verbunden bei vielen Menschen, mit einer Freude, mit einer Zukunftshoffnung, mit einem Erkennen, jetzt weiß ich, wofür ich lebe, mit Sinnfindung, mit Frieden und Gelassenheit, oft, nicht immer. Und wir beginnen unser Leben nach Gottes Willen auszurichten. Ordnen uns ihm unter. Sei du die Mitte meines Lebens. Hinter dieser Aussage steht der Schöpfergedanke Gottes, der im Kolosserbrief formuliert wird. Wir sind von Christus, wir sind für Christus und wir sind zu ihm hin geschaffen. Das heißt, die Mitte unseres Lebens ist vom Schöpfergedanken Gottes die Person Jesus Christus. Und in dieser Ausrichtung zu ihm, das ist eine Realität, ob wir das glauben oder nicht, aber dort, wo wir beginnen, das anzuerkennen und zu verstehen, du bist die Mitte meines Lebens, alles soll sich um dich drin drehen, da kommt Ordnung in unser Leben hinein. Aber wir sind dann am Anfang, das ist am Anfang noch nicht oft so klar, sind wir geistliche Babys. Und das ist ganz gut, da gibt es Leute, die sich um uns kümmern, die für uns beten, die uns unterweisen und es sollte weitergehen. Und der Heilige Geist will uns weiterbringen. Wir sollen nicht bei diesem einen Punkt der Versöhnung und der Vergebung stehen bleiben, sondern Gott hat einen weiteren Plan mit unserem Leben. Die Versöhnung, die Vergebung, der Empfang des Heiligen Geistes ist der Start und nicht das Ende. Und wenn wir das Evangelium lesen im Römerbrief, wird es klar, dass Paulus sagt, jetzt ist es dran, das Ziel Gottes ist, dass du dein Leben so ihm zur Verfügung stellst, dass er durch dein Leben verherrlicht wird. Jüngerschaft. Also wir spüren dann, das ist manchmal im Leben von Christen, sie kommen zum Glauben, freuen sich, sind fröhlich und das ist alles gut, haben noch eine grundsätzliche Änderung ihrer Lebensziele. Und dann geht es weiter, in der Regel geht es weiter. Normal geht es weiter. Normal ist ein schwieriges Wort, gell? Aber üblicherweise geht es weiter, dass ein Prozess in uns sich entwickelt, wo wir in uns spüren, ich glaube, ich möchte Gott. Ich will nicht einfach nur Christ sein, sondern ich will mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Und das ist das, was Gott auch möchte. Dass wir zu Nachfolgern werden und für manche, nicht für alle, kommt dann noch ein Schritt, dass Gott in das Leben hineinruft und seinen besonderen Dienst herausruft. Man könnte das, wie das jemand einmal eingeordnet hat, man ist als Geretteter, man ist ein Nachfolger, man ist ein Gesandter und immer braucht es dazu ein Ja. In der Hinwendung zu Christus, ja, Jesus. In der bewussten Entscheidung, ich will jetzt lernen von Jesus, ich will mein Leben verändern lassen. Nachfolgen bedeutet ja, dass man Schüler wird und dass man zu Jesus sagt, Herr, wie willst denn du, dass ich das mache? Wie hast du das gemacht? Und dass man in der Haltung, ich habe ja den Heiligen Geist empfangen, Christus in mir, anfängt, sein Leben verändern zu lassen. Ein Jünger zu werden, in die Nachfolge hineinzutreten und im Hingehen, wenn man spürt, dass Gott in einen besonderen Dienst ruft, dass man auch dann sagt, ja Herr, ich bin bereit. Und immer wieder sind diese Prozesse auch mit Krisen verbunden. Das ist irgendwie ein Versuch, geistliche Prozesse mit so einem Modell darzustellen. Das lässt sich nicht immer so klar einzeln abgrenzen, aber ich fand das nachvollziehbar. Heute Morgen darf ich dich mal schon mal ganz kurz fragen, welches Ja hast du Gott schon gegeben? Wo stehst du heute Morgen? Großartig, wenn du erkannt hast, wer Gott ist und was Jesus für dich sein will. Großartig, wenn du dazu Ja gesagt hast und den Weg mit Gott unter die Füße genommen. Das ist großartig. Aber du sollst bei dem bitte nicht stehen bleiben. Du selber weißt, es geht hier um innere Prozesse. Es geht nicht um irgendwelche Theologie oder Lehre jetzt an diesem Punkt, sondern es geht um persönliches Leben. Dein Leben mit Gott, wo du spürst, ich bin in einem Prozess drin. Wo stehst du? Hat Gott in deinem Leben schon das geschafft, dir zu sagen, ich möchte, dass du für mich lebst? Du bist gerettet, um zu dienen. Ich habe was mit dir vor. Ich will dein Leben verändern. Und wenn ja, hast du schon Ja dazu gesagt? Oder hast du schon mal, oder bist du in einem Prozess drin, wo Gott zu dir sagt, ich möchte, dass du einmal ein Verkündiger wirst, ein Evangelist wirst, dass du mal in die Mission gehst. Ich freue mich, wenn ich euch jungen Leute sehe. Ihr habt noch das ganze Leben vor euch. Ich würde es großartig finden, wenn das ein Thema in eurem Leben ist. Gott, was willst du mit meinem Leben? Und dort beginnen, wo man ist. Und sich darin üben, treu einzelne Dinge zu tun. Und Gott wird dich möglicherweise mal in ganz andere Aufgaben dann auch hinein. Wo stehst du heute Morgen? Und das Thema heute Morgen könnte auch dir helfen, in diesem Prozess ein bisschen weiterzukommen. Ich hoffe, dass es eine gewisse Unterstützung ist, und zwar das Weizenkornprinzip. Kurz vor Jesu Hinrichtung, damals Jerusalem, kamen Menschen zum Herrn Jesus, die aus der Umgebung kamen, die nicht aus Jerusalem waren. Die Bibel bezeichnet sie Griechen. Und sie haben zu den Jüngern des Herrn Jesus gesagt, wir möchten gern Jesus sehen. Und dieser Philippus ist zu seinem Bruder Andreas gegangen und die sind zu Jesus gegangen und er hat erklärt, ja, die möchten dich sehen. Und dann sagt Jesus eigentlich etwas im ersten Moment Unverständliches. Er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich verherrlicht werde. Und dann sagt er ihnen dieses Bild, dieses Weizenkornprinzip, das hier als Grundlage dient. Das Weizenkorn, das auf die Erde herabfällt und stirbt, bringt Frucht. Nur das Korn. Ein Weizenkorn, wenn es nicht stirbt, nicht in die Erde herabfällt und sein Leben lässt, kann keine Frucht bringen, sagt der Herr Jesus. Und im Blick auf sein eigenes Leben bereitet er die Jünger darauf vor, ich bin wie dieses Weizenkorn, das jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt ist der Lebensabschnitt für mich gekommen, dass ich sterben muss. Aber nur so kann ich Frucht bringen. Und Jesus sagt an anderer Stelle, und jetzt ist meine Seele irgendwie betrübt, bekümmert, wenn ich denke, was auf mich zukommt, aber ich bin doch genau dafür in die Welt gekommen. Und es fährt dann in dem Text, fährt man dann noch weiter, wer nicht mehr für sich selbst lebt, er spricht doch zu seinen Jüngern, er sagt, ich werde sterben, ich werde durch meinen Tod Frucht bringen. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, und wenn ihr mir dienen wollt, habt ihr denselben Weg vor euch. Und dann wollen wir noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn jemand Jesus dienen will, dann steht doch für ihn eine Entscheidung an, die in der Haltung eine ähnliche ist, wie damals die Entscheidung des Herrn Jesus. Nicht, dass wir auch so ans Kreuz gehen müssen und so weiter, aber in der Grundhaltung werden wir sehen, ist diese Haltung, die Jesus eingenommen hat, als er ans Kreuz ging, das Vorbildhafte für uns als solche, die sagen, Jesus, ich will dir dienen. Jesus, ich will nicht nur ein Fan von dir sein, sondern ich möchte ein Nachfolger sein. Im Johannesevangelium wird das so ausgedrückt. Und da gibt es noch mehr so. Wahrlich, wahrlich, und das ist immer etwas, wo man dann aufhören muss, also aufhorchen sollte. Wenn Jesus so beginnt, dann meint er, dass etwas ganz wichtig zu sein scheint. Oder ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Einfaches Prinzip für uns, sehr gut nachvollziehbar. Ganz klar, jedes Jahr erlebt man das auf dem Acker. Weizen wird ausgesät, es verschwindet, der Weizen verschwindet quasi in der Erde. Man sieht einige Zeit nichts, dann kommt Grün raus und im Herbst oder wann immer die Zeit dafür ist, gibt es die Ernte mit wunderschönen goldgelben Ähren. Wenn das aber nicht geschieht, kann keine Frucht kommen. Und Jesus will damit zuallererst einmal sagen, wenn ich jetzt nicht bereit bin zu sterben, meine Interessen den Interessen des Vaters unterzuordnen, dann bleibe ich allein. Es wird dann keine Kinder Gottes geben. ich werde keine Nachkommen haben. Jene, die an Jesus glauben, werden in Jesaja 53 als seine Nachkommen bezeichnet. Und er sagt nach seiner Auferstehung, spricht er von den Brüdern und von den Schwestern, mein Gott und euer Gott. Und er als Bruder bezeichnet er sich oder als Schwester, wie immer du geschlechtlich auch bist. Das wäre alles nicht möglich gewesen. Das war jetzt der kritische Punkt. Und für Jesus war das überhaupt nicht leicht. Wir wissen das. Er hat gebetet in Gethsemane, so wird dieser Ort bezeichnet. Und für mich war das einmal ein deutlicher Hinweis, Jesus hatte auch einen eigenen Willen. Er hat den Vater gebeten, Vater, wenn es möglich ist, bitte nicht diesen Weg. Also sein eigener Wille, seine Wünsche waren eigentlich die, ich will dieses Leiden nicht erleben. Er hat dreimal gebetet. Und als er sah, nein, der Wille des Vaters bleibt, hat er seinen Willen, dem Willen des Vaters, untergeordnet. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist eine Grundhaltung, die Jesus hatte. Aber wir merken, auch bei Jesus war das nicht einfach. Im Hebräerbrief heißt es, an dem, was er litt, hat er gelernt, gehorsam zu werden. Es ist einfach, im Himmel oben zu sagen, was zu geschehen hat. Es ist was anderes, Mensch zu sein und in diesen Umständen zu leben und den Willen Gottes, des Vaters, auszuüben, in all diesen Kämpfen und Spannungen und Leiden und Schmerzen, die damit auch zusammenhängen können. Und Jesus musste das lernen. Könnte das nicht auch für uns ein Trost sein? Wenn wir spüren, in unserem Leben haben wir auch Interessenskonflikte mit Gott. Gott, eigentlich möchte ich das, aber es wäre nicht richtig bei dir. Gott, eigentlich habe ich diese Ziele, aber du hast vielleicht ein anderes Ziel. Eigentlich möchte ich das nicht, ich möchte das vermeiden. Und wo wir hier auch ein Stück weit der Vorbild Jesu haben, in solchen Interessenskonflikten such das Angesicht Gottes. Red mit ihm, sei ehrlich, stell dich diesen Dingen. Mach es doch so wie Jesus. Es kann sein, dass ein Gebetsabend nicht reicht, dass du mehrmals wie dreimal beten musst und so weiter. Aber erwarte von Gott, dass du in diesem mit ihm reden, mit ihm das Herz ausschütten, ihm sagen, was dein Wille ist und wovor du Angst hast und was deine Wünsche sind, mit ihm im Wort unterwegs sein, damit in deinem Leben das auch geschieht, dass dein Wille in Übereinstimmung kommt mit dem Willen Gottes. Dass dein Wille will, was Gott will. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Eines ist klar, ein Mensch, der nicht bereit ist, sich selber an die zweite Stelle zu setzen und Jesus als Herrn grundsätzlich anzuerkennen, wird der Verlierer sein. Und derjenige, der Jesus in sein Leben hineinnimmt und ihm den Platz gibt, der ihm gebührt, wird grundsätzlich der Gewinner sein im Blick auf das ewige Leben. Wir gehen dann später noch ein bisschen drauf ein. Dann sagt Jesus, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Also hier wird schon deutlich gemacht, es geht um einen Willen, wenn jemand mir dienen will. Wenn jemand es will. Aber dann sagt er auch, folge mir nach. Folge mir nach. Und ich gebe dir eine Verheißung. Du wirst sein, wo ich bin. Das hat was mit Ewigkeit zu tun. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das hat was mit hier und jetzt etwas zu tun. Ich bin bei dir. In besonderer Weise. Und mein Vater wird dich ehren, wenn du diesen Entschluss fasst, ich will Jesus echt dienen. Das heißt, ich nehme eine Haltung ein, wo ich frage, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Und manche meinen, wenn es heißt, man entscheidet sich, Jesus zu dienen, dann ist das Mission, dann ist es irgendwo weg, wo es ganz schwierig ist, oder dann ist weiß ich was. Nein, Jesus dienen bedeutet, ich beginne mein ganzes Leben für ihn zu leben. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nach Phase des Lebens. Man kann Jesus dienen beim Kinderwickeln. Man kann Jesus dienen in der Schule. Herr, jetzt ist mein Auftrag und mein Leben ist die Schule. Ich bin da, Herr. Wie soll das gelebt werden? Man kann Jesus dienen in einer Krankheit und sagen, Herr, wie lebe ich jetzt für dich in dieser Situation? Man kann Jesus dienen in einer ganz einfachen Arbeit. Herr, ich will das für dich machen. Und so weiter. Also nicht meinen, Jesus dienen hätte einen ganz besonderen Rahmen, sondern geht es um eine innere, persönliche Einstellung. Ich will für dich leben. Und auf einmal kann ein einfaches Leben ganz wunderbar werden. Du kannst mit den einfachsten Dingen in deinem Leben Gott und mein Vater wird dich ehren. Ja, ist es nicht wunderbar, dass der Herr Jesus sagt, mein Vater wird dich ehren, wie immer das aussehen mag. Da kommt mal Lohn, da kommt Lob. Ich muss bekennen, ich bin ein Formel-1-Fan. Schrecklich. Und dann sehe ich manchmal die Sieger, wenn die über die Ziellinie fahren und der Teamchef, well done, oder so ähnlich, gut gemacht, ja, Lob. Und dann denke ich, ich möchte eigentlich schon auch gerne mal von Gott hören, gut gemacht haben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, das ist klar, dann kann es keine Frucht bringen. Wenn es aber sein stirbt, wer sein Leben lässt, sein Leben, wir sind zuerst beim Lieben, entschuldigt, wer sein Leben liebt, es, seine Seele, seine Interessen, sein Sein, sein Dasein, für ihn so bedeutungsvoll ist, er auf das Irdische gerichtet, seine Pläne, seine Wünsche, seine Ziele nur um sich selbst dreht, wird letztlich, und das Leben auf das Sichtbare gerichtet hat, irdisch, wird letztlich verlieren. Dann kommt hier eine eigenartige Aussage, wer sein Leben hasst. Muss ich jetzt psychisch krank sein und sagen, ich mag mich nicht, ich mag mich nicht. Was ist denn damit gemeint? Es ist ganz einfach. Der Begriff hassen hat im Hebräischen und Griechischen eine andere Bedeutung wie bei uns. Es bedeutet einfach, sich zu entscheiden, etwas an die zweite Stelle zu setzen. Ja? Wenn es so heißt, wenn ich Vater, Mutter mehr hast, nicht hast, kann ich mein Jünger sein, dann heißt es nur, du solltest bereit sein, Vater und Mutter an die zweite Stelle zu setzen und Jesus an die erste. Und sein Leben hassen, wie es in manchen Übersetzungen heißt, bedeutet, setze dich an die zweite Stelle. Und was an die erste? Den lebendigen Gott. Das ist damit gemeint. Ich habe die Wahl und entscheide mich dafür, meine Interessen, meine Wünsche, meine Ziele und was immer zugunsten des Willens Gottes zurückzusetzen. Sich selbst an die zweite Stelle setzen. Wir kommen immer wieder in Situationen hinein, wo wir manchmal uns fragen, ich habe jetzt keine Lust dazu oder erleben, ich habe keine Lust dazu. Ich habe zum Beispiel des Öfteren keine Lust, am Sonntag in der unter der Woche, wir haben 14-tägige Zoom-Gebetszeit, und ich habe manchmal keine Lust, von 19 bis 20 Uhr in die Zoom-Gebetszeit da hineinzugehen, und ich habe manchmal den Eindruck, ich bin nie müder als kurz davor. Und wenn du mich fragen würdest, hast du Lust, würde ich sagen, nein. Aber ich weiß, ich habe ja die Zeit, ich kann das ja machen, ich kann nichts Besseres tun, sagt mir mein Kopf. Und dann sage ich, okay, kenne ich, ich gehe in diese Gebetszeit, meistens muss ich sie eh leiten. Und erlebe dann dieses Geschenk der Gemeinschaft und auf einmal ist die Müdigkeit weg. Und da gibt es auch noch andere Situationen, wenn du mich fragen würdest, Hans, hast du Lust dazu für diese geistliche Sache oder für diesen Dienst? Wenn ich ehrlich zu dir bin und das möchte ich, müsste ich sagen, kein Lust, null Bock. Alles scheint sich in mir zu streben, aber ich habe das jetzt angenommen, ich weiß, dass es richtig ist und ich tue es jetzt. Ich setze meine Gefühle, meine Interessen und alles Mögliche an die zweite Stelle und sage, nimm das. Das kann zum Beispiel auch sein Leben hassen bedeuten. Und solche ähnliche Situationen, vermute ich, wirst du auch hin und wieder erleben, oder? Oder, ja, vielleicht bin nur ich so komisch. Wenn jemand Jesus dienen will, also es ist schon so, es kann im Leben eines Christen der Tag kommen, wo er ganz konkret realisiert, für mich selber leben, meine Ziele, meine Pläne, meine Wünsche, mein Einkommen, meine Rechte, mein Vergnügen, ich glaube, das ist nicht mehr richtig. Ich möchte jetzt mein Leben diesem Gott zur Verfügung stellen. Dazu hat er mich auch erlöst, dass ich frei werde, auch ihm zu dienen. Der Folge mir nach. Das heißt, der denke und handle nach dem Vorbild Jesu. Ganz konkret. Ich liebe euer Banner. Wisst ihr, dass das da ist? Habt ihr es schon gesehen? Das ist schon so lange da. Es ist mal da gestanden. Jetzt schenkt es da. Ich finde es großartig, dieses Siegeszeichen. Jesus, mein König. Feldzeichen, mit dem man in den Kampf gehen könnte, den geistlichen Kampf. Aber Jesus, mein König. Und ein König, dem haben wir was Treue geschworen, den sie mir verpflichtet. Der hat das Sagen. Nicht nur Beschützer, Befreier, Freund, Bruder und eben auch König, dem ich dienen will. Denken und handeln nach dem Vorbild kann ich immer besser, wenn ich mehr Beziehung mit diesem Herrn Jesus habe, ihn kennenlerne, sein Denken besser verstehe, seine Werte besser verstehe anschaue, wie ist denn er mit Menschen umgegangen. Und für uns als Christen ist es aber auch wichtig, immer das zu verbinden mit dem Wissen, er ist nicht nur Vorbild, er ist auch mein Leben. Das heißt, ich habe das in mir, was ich da sehe. Und ich setze meine Hoffnung nicht auf meine Fähigkeiten und Kraft, sondern auf den Heiligen Geist. Sonst wird es ein Riesenkrampf. Aber das ist auch gut. Wenn du das noch nicht so richtig verstanden hast, dann sag, ich will Jesus dienen, egal aus welcher Kraft, weil früher oder später wirst du eh merken, du wirst es nicht schaffen aus dir heraus. Und dann werden deine Augen und Ohren ganz groß werden für die Botschaft von der Auferstehung Jesu und für das, was du in Jesus hast. Und wir haben dann noch diese Weisung, darüber habe ich dann schon geredet. Ich habe beim Vorbereiter bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen, die ähnlich ist wie die, wo der Herr Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, also nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das motiviert doch, oder? Sich täglich verleugnen und mir nachfolgen. Ich denke, es ist einfach mit anderen Worten das ausgedrückt. Nachfolge heißt immer, ich nehme einen anderen wichtiger für mich und ich bin bereit, mich zurückzusetzen. Und was mir hier aufgefallen ist, täglich. Könnte es sein, dass Gott unsere Unterstützung geben will, indem er sagt, triff täglich eine Entscheidung. Bei der Gelegenheit bin ich darauf gestoßen, dass im Alten Testament gab es das tägliche Brandopfer am Morgen und am Abend. Und was ist das Besondere bei einem Brandopfer? Beim Brandopfer ist das Besondere, dass nichts von diesem Opfer für irgendeinen Menschen noch abgezweigt werden darf. Es ist ganz für Gott und allein für Gott. Das haben sie täglich gemacht, am Morgen früh und am Abend. Es ist ein Bild einer ganzen Hingabe, ganz für Gott. Jesus hat sich ganz für Gott gegeben, völlig uneingeschränkt, alles. Ist in die Welt gekommen, hat gesagt, du hast meinen Leib gegeben, damit ich deinen Willen tue. Deinen Willen tue ich gerne. Und dann heißt es in der Heiligen Schrift, er hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer für Gott, seinem angenehmen Geruch. Als Gott dieses Opfer erlebte vom Herrn Jesus, da war das für ihn eine Wohltat. Endlich einer, der total meinen Willen tut. Und dieser angenehme Geruch ist so stark, dass er unsere himmelschreiende und stinkenden Sünden überdeckt. Seinem angenehmen Geruch. Und jetzt können aber auch wir hergehen und sagen, Herr Jesus, grundsätzlich, ich möchte mein Leben dir hingeben. Mit allen Ecken und Kanten und Schwankungen und allem. Aber ich sehe ein, du hast wirklich das Recht über mein Leben. Du bist die mir von Gott gegebene Mitte für mein Leben. Und immer wieder will ich diese Abweichungen, Abzweigungen, Stille stehen, abirren, wieder fokussieren und sagen, nein, dahin soll es gehen. Und darum wäre ein tägliches Brandopfer im Sinne von dem, dass wir jeden Tag hingehen und sagen, Herr Jesus, ganz neu, danke für das, was du getan hast. Mein Leben gehört dir. Und dort, wo die Konflikte sind und wo wir spüren, ist nicht leicht, in einem Prozess mit Gott bleiben. Wie könnte das praktiziert werden? Ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht. sich täglich in Erinnerung rufen, was der Herr Jesus für dich getan hat und wie er es getan hat. Nicht nur, was er getan hat, sondern was seine Haltung war, was seine Gesinnung war, was wir sollen nur seine Gesinnung übernehmen. In welcher Art hat er es getan? Man könnte diesen Text im Philipperbrief nehmen, der sich selbst erniedrigt hat, sich entäußert hat, losgelassen hat, menschliche Gestalt angenommen hat, gehorsam geworden ist, gehorsam bis zum Tod, das wird er nochmal verstärkt. Er hat alles losgelassen. Könnten wir nicht auch das eine und das andere echt loslassen im Blick auf dieses Vorbild Jesu? Und er ist erniedrigt worden bis zu unterst und ihm gebührt die Ehre. Er ist jetzt erhoben über alles und er verdient es. Und dass wir diese Stellen immer wieder auch mal lesen, vor Augen halten, auch den Römerbrief lesen, auch diese schwierigen Abschnitte da, Römer 5, 6 und 7 und 8, aber wo wir in einen Prozess hineinkommen, wo wir spüren, Gott möchte, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Und wie könnte ich das dann tun? Versöhnung ist die Basis, das Ziel ist, dass wir ein Leben für Gott leben. Und wieder in die einmal schon gewählte Richtung Hingabe gehen und sich bewusst Gott unterordnen. Ich weiß, ich sage auch heute Morgen sicher nichts Neues. Aber ich muss feststellen in meinem Leben, ich brauche immer wieder die Erinnerung an diese Dinge, um das wieder neu lebendig zu sehen, um mich auszurichten, zu sammeln und zu sagen, ich bin jetzt ziemlich zerstreut worden, jetzt wieder zurück. Warum geht es eigentlich im Leben als Christ? Und diese inneren Interessenskonflikte, mach es wie Jesus. Und die Motivation und den Willen stärken durch die Beschäftigung mit Gottes Wort, im Besonderen mit den Stellen, die in dir einen neuen Blick für dein Leben mit Gott geweckt haben. Ich hoffe, dass du auch in deinem Leben Begegnungen mit Gott hast, aus einem Wort aus der Heiligen Schrift, wo du merkst, da tut sich für mich eine neue Perspektive auf. Halt das fest, erinnere dich wieder daran. Lass das Bild für so ein Leben mit Gott nicht untergehen, sondern nähre es, pflege es. Durch Gebet. Und ich weiß, ihr seid alle furchtbar viel beschäftigte Leute. Das meine ich ganz im Ernst. Heute gibt es so vieles, was man tun sollte. Und wenn man dann noch Mutter ist mit kleinen Kindern oder Vater und alles Mögliche oder unregelmäßige Arbeit hat. Aber meinst du nicht, dass es möglich ist, idealerweise am Morgen früh 5 bis 10 Minuten zu nehmen, die du mit Anbetung beginnst, im Blick auf das, was Jesus getan hat. Jeden Morgen danken und dass er in dein Leben eingegriffen hat, dass du ihm gehörst, dass du Zukunft hast und dich wieder daran erinnern, okay, jetzt möchte ich das wieder in den Fokus nehmen. Ich will mich dir unterordnen, ich will mich dir hingeben. Was willst du, dass ich heute tue? Ist nicht einfach, aber wenn du 5 bis 10 Minuten nimmst, ich glaube, das genügt in gewisser Art und Weise schon. Einfach das wieder heran, täglich, Brandopfer, ja, okay. Lerne von Jesus und lass dich durch sein Vorbild ermutigen. Ich bin fast am Ende. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, ich habe schon überzogen, gell? Okay. Es gibt ein Lied, ein altes Lied, ihr jungen Leute, es tut mir fast leid, aber nur ein bisschen, aber das sind die Lieder, die zu mir, als ich so jung war wie ihr und mit Jesus unterwegs war, zu mir geredet haben. In bestimmten Phasen meines Lebens, von meines Herzens König, leg eine Gabe ich ihm, was kann ich ihm denn bringen? Und ist auch arm und wenig. Ich weiß, es freut doch ihn. Es ist mein eigener Wille, den gebe ich in den Tod. auf das mich ganz erfülle, dein Wille, Herr, mein Gott. Schnell geredet, nicht einfach zum Leben, ja? Aber die Perspektive, ich habe einen König und ich habe einen Willen. Was mache ich mit diesem Willen? Ordne ich ihm meinen Willen unter? Ich brauche nicht zu zagen, also zu zögern oder ängstlich zu sein in banger Ahnung Schmerz. Nein, freudig will ich's wagen, zu fallen an sein Herz. Großartige Worte. Der für mich gab sein Leben, mich wusch mit seinem Blut, wird er nicht alles geben, was heilsam ist und gut. Ganz zentral, die Motivation für die Hingabe kommt nicht aus Drohung, aus Forderung und so weiter, sondern aus der Liebe, die wir erkennen bei unserem Herrn. Und die Überzeugung, wenn ich mich diesem Gott zur Verfügung stelle, dann muss ich keine Angst haben. Da gibt es zwar diese Gedanken da hinten, aber ich will mich da überzeugen lassen, er meint es gut, er hat für mich sein Leben gegeben. Er wird nichts Schlechtes für mich wollen. Ich weiß, dass sein Erbarmen ganz unersprechlich ist, dass er den ärmsten Armen in Liebe fest umschließt. Ich weiß, sein liebes Wille ist meine Heiligung nur, drum will ich halten stille und folgen seiner Spur. Ist euch eigentlich, uns ist das manchmal gar nicht bewusst, es ist ein Vorrecht, Jesus ähnlich zu werden. Der Hebräerbriefschreiber sagt, lass dich nicht entmutigen, wenn Gott dich erzieht und dir zeigt, was in deinem Leben ist. Das ist ganz normal so, das ist gut. Jedes Kind wird erzogen. Lass dich nicht entmutigen, verzage nicht. Und dann heißt es, der Vater im Himmel tut es, damit wir seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit teilhaftig werden. Also dieser Prozess der Veränderung ist in Augen des Hebräerbriefschreibers eigentlich ein tolles Erziehungsziel und ein wünschenswertes Ziel. Nicht entmutigt werden nach Versagen und bestimmte Themen angesprochen werden. Ich lasse jetzt die letzte Folie weg. Nur noch das. Ihr habt einen suboptimalen Beamer, aber er tut seinen Dienst. Ihr seht, entschuldige, Craig. Ja. Oh, okay. Wir hatten auch mal so einen. Und da siehst du da dieses Weizenkorn? Ja. Ei. Es hat sich jetzt entschieden, auf die Erde herabzufallen. Und jetzt, zeitlang sieht man gar nichts. Es gibt Phasen im Leben von Christen, wo Gott einfach mal ein bisschen an die Wurzeln geht. Und wo es dunkel wird. Aber das bleibt nicht dabei. Braucht Regen, braucht Sonne und es kommt was Grünes raus. Und dieser Prozess endet in einer wunderbaren Ehre, fruchtbar. Auf der einen Seite für die anderen, aber auch für dich. Auch etwas Schönes und Entfaltendes, Großartiges. Ich möchte schließen mit Gebet. Danke dir, dass du ein ganz persönlicher Gott bist und du ganz persönliche Geschichten mit uns heute Morgen hast. Du weißt, wer wir sind. Du weißt, wo wir stehen. Und du weißt, was nötig ist, damit wir vorwärts kommen. Und wir dürfen uns dir anbefehlen. Heißt es doch auch in deinem Wort, der in euch angefangen, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und wir bitten dich von Herzen, dass du in uns diese Wünsche wächst und diese Anliegen, die dir wichtig sind. Und dass wir immer mehr verstehen, wie sehr du uns liebst und was dein Wille für unser Leben ist. Wir befehlen uns dir an und bitten um Hilfe beim Wachsen. Amen.